Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Ronald, dass du dich bereit erklärt hast, heute beim Book of Future Podcast mitzumachen. Ich freue mich sehr. Für diejenigen, die dich nicht kennen, die meisten werden es tun, manche vielleicht auch nicht. Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
Ja, Estelle, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ronald Schild. Ich bin Geschäftsführer von MVB und der Börsenvereinsgruppe. Und diejenigen unter den Hörern, die MVB nicht kennen, wir sind ein Tochterunternehmen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und im Wesentlichen ein Anbieter von digitaler Infrastruktur. Digitale Infrastruktur heißt zum einen, dass wir Dienste und Plattformen anbieten, die das Buch von seiner Entstehung bis hin zum Leser begleiten und die Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Branche effizienter machen. Das fängt also an mit der ISBN, die wir vergeben, über das Verzeichnis lieferbarer Bücher, das jeder kennt, der mit Büchern zu tun hat, über Bestellplattformen bis hin zu neueren Tools wie VLBTX, das die Vermarktung von Novitäten zwischen Verlagen und Buchhandlungen erleichtert und effizienter gestaltet. Darüber hinaus haben wir auch einen kleineren Bereich, der ganz traditionell Magazine verlegt. Das ist ein Fachmagazin Börsenblatt, das ist das wichtigste Branchenmagazin und auch das Endkundenmagazin Buchjournal, die beide natürlich auch Online-Plattformen haben.
Bevor du zur Börsenvereinsgruppe gekommen bist, warst du ja bei Amazon als Program Director Marketplace und Merchants tätig. Mit welchen Herausforderungen hast du dich jetzt in den letzten 14 Jahren, die du ja mittlerweile bei der Börsenvereinsgruppe bist, konfrontiert gesehen?
Ja, ich bin mit meiner Vergangenheit bei Amazon immer wieder konfrontiert und pflege zu sagen, dass ich von der dunklen Seite der Macht komme. Und das war in der Tat ein sehr krasser Wechsel. Krass in kultureller Hinsicht, aber auch in inhaltlicher Hinsicht. Kulturell, weil Amazon das wissen, glaube ich, alle, die in der Buchbranche irgendeine Funktion haben, Amazon ist ein sehr autarkes Unternehmen, was relativ wenig mit Partnern, Lieferanten, anderen Branchenteilnehmern kommuniziert. Und das ist ja gerade etwas, von dem die Buchbranche an sich lebt. Die Buchbranche ist gekennzeichnet von einem hohen Maß an Interaktion, Kooperation und Zusammenarbeit. Und das war schon eine sehr, sehr große Umstellung. Aber daran gewöhnt man sich. Und inhaltlich waren die Herausforderungen im Wesentlichen MVB und auch die gesamte Börsenvereinsgruppe digitaler zu machen und zu einem echten digitalen Dienstleister der Branche zu entwickeln. Nur mal so als kleines Highlight. Als ich hier angefangen habe, hat MVB so ungefähr 75% seiner Umsätze mit analogen Produkten, also mit Werbeanzeigen in Magazinen, mit Geschenkartikeln, mit anderen Produkten gemacht. Und nur 25% der Erlöse waren digitaler Natur. Und heute ist das Verhältnis nicht nur umgekehrt. Wir machen heute aktuell 80% unserer Umsätze mit digitalen Produkten, vor allem mit Daten und auch mit Kommunikationsdienstleistungen in digitalen Medien und leisten damit einen deutlich größeren Beitrag zur Digitalisierung der Buchbranche, als wir es noch vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben.
Kannst du mal da so einen Hauptmeilenstein rauspicken? Was würdest du sagen, welcher Service hat euch so inhaltlich am weitesten gebracht oder letztendlich auch den meisten Umsatz generiert?
Ja, unser Hauptprodukt ist heute das Verzeichnis lieferbarer Bücher. Das ist das Gesamtverzeichnis aller Metadaten, also aller Daten über Bücher, die im deutschsprachigen Markt erhältlich sind. Und das war vor 10, 15 Jahren, wurde diese Plattform immer ein bisschen belächelt. Die Daten im VLB hat man halt gepflegt als Verlag, aber das war eine Aufgabe, die man gern an Trainees und Praktikanten übertragen hat. Und Buchhandlungen haben die Daten natürlich genutzt, vorwiegend zu Recherchezwecken, wenn sie die Informationen woanders nicht bekommen haben. Und das VLB haben wir ausgebaut zu der zentralen Datendrehscheibe in der Buchbranche. Alle namhaften Buchhändler nutzen unsere Daten, um ihre Kataloge und Warenwirtschaftssysteme zu befüllen. Und mittlerweile, ich mag das Wort nicht so gern, aber das VLB ist mittlerweile systemrelevant. Das heißt, ohne unsere Daten können Buchhändler keine Bestellungen mehr tätigen. Die Kataloge sind unvollständig und Buchhändler haben einen echten Wettbewerbsnachteil, wenn sie die Daten nicht haben. Zudem sind wir mittlerweile die Referenzplattform für den gebundenen Preis. Das heißt, wir haben ja in Deutschland gebundene Ladenpreise für Bücher durch die Buchpreisbindung. Und der Preis, der im VLB hinterlegt ist, ist der offizielle Preis. Das heißt, Buchhändler können sich sicher sein, dass wenn sie unsere Daten verwenden, dass sie auch rechtlich auf der sicheren Seite sind und keine falschen Preise nennen.
Okay. Ich habe neulich gelesen, dass ihr jetzt mit einer KI arbeitet, die Lesemotive erkennen soll. Was hat es damit denn auf sich? Kannst du das mal genauer erklären?
Ja klar, das ist ein hochspannendes Projekt. Wir haben in der Branche, ungefähr in Deutschland, haben wir ungefähr 2,5 Millionen lieferbare Titel. Das ist natürlich eine Riesenmenge an Daten und es ist unheimlich schwierig für den Buchhändler wie auch für den Endkunden, das richtige Buch, das passende Buch zu finden. Und es gibt natürlich verschiedene Kategorisierungsmechanismen. Noch aus dem letzten Jahrhundert oder Jahrtausend, wenn man so will, stammt die Warengruppensystematik, die Bücher ganz grob unterteilt in Belletristik, in Fachbücher, in Sachbücher und so weiter. Das wird dann noch ein bisschen tiefer, aber das ist eine relativ grobe Systematik. Das haben wir vor ungefähr 10 Jahren ergänzt durch die Thema-Klassifikation, die ein Buch mehrdimensional beschreibt. Das heißt, es wird eine Hauptkategorie ausgewählt, die viel feingliedriger ist als in der Warengruppensystematik und durch sogenannte Qualifier ergänzt. Also man kann sagen, durch diese Themaklassifizierung, wo ein Buch spielt, wenn es ein Roman ist, in welchem Zeitraum, ob es eine Biografie ist oder ein Roman. Und dadurch wird ein Buch sehr umfassend beschrieben. Das ist so eine Art standardisiertes Schlagwortsystem. Aber das sagt auch noch nicht wirklich was über die Art und Weise, wie ein Buch geschrieben ist oder welche Kundenbedürfnisse damit erfüllt werden aus. Und um das zu erkennen, was eigentlich ein Leser oder eine Leserin zum Kauf eines bestimmten Buches bewegt, haben wir eine sehr umfassende Marktforschung durchgeführt, die sich über fast ein Jahr erstreckt hat, um tiefenpsychologisch zu ergründen, was die Motive sind, die einen Buchkauf auslösen. Da haben wir 10 Motive entdeckt, die hauptausschlaggebend sind für den Buchkauf. Und die werden bedient durch solche Attribute wie den Titel, den Autor, aber auch das Cover, den Klappentext und verschiedene andere Merkmale. Und das weicht sehr stark von den bisherigen eher starren Kategorisierungsmerkmalen ab. Und die große Frage in diesem Projekt war, wie wir es denn schaffen, alle 2,5 Millionen Titel, die wir im VLB haben, mit diesen Lesemotiven auszustatten. Denn diese Kategorisierung, diese Lesemotive sind erstmal für Verlage Neuland. Und es ist auch nicht so ganz einfach, einen einzelnen Titel einem Lesemotiv zuzuweisen oder mehreren Lesemotiven zuzuweisen. Und wir wollen das ja auch möglichst objektiv machen. Deshalb war unser Ansatz der, ist nicht den Verlagen zu überlassen, zu sagen, Titel XY entspricht dem Lesemotiv Z, sondern wir haben versucht, das durch künstliche Intelligenz und Algorithmen zu bewerkstelligen. Und arbeiten noch mit einem Partner zusammen, der führend ist, mit dem Dienstleister Qualifiction aus Hamburg und haben es wirklich geschafft, diese Lesemotive automatisiert aufgrund einer Analyse des Covers, des Titels, des Klappentextes nach unterschiedlichsten Kriterien zu ermitteln und sind gerade dabei, diese Daten ins VLB zu integrieren, sodass vor allem die Buchhändler die Möglichkeit haben, ihr Sortiment auch motivgerecht umzugestalten. Damit wollen wir nicht den Buchhandel revolutionieren und dafür sorgen, dass Buchhandlungen morgen ganz anders aussehen als heute. Damit würden wir die Stammkunden verschrecken. Aber wir haben die Möglichkeit, die bestehende Sortimentsstruktur im Buchhandel so umzugestalten, dass dem Leser und vor allem dem nicht unbedingt dem Stammleser, sondern den Lesern, an denen uns besonders viel liegt, die vielleicht in den letzten Jahren kein Buch mehr gekauft haben, mehr Orientierung zu geben.
Und wie sieht es im konkreten Fall aus? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Buchhändler, der digital auch ein digitaler Akteur ist, der kann das dann aber nicht in seine Systeme einspeisen und somit auch an den Endverbraucher weitergeben, oder? Wie habe ich das zu verstehen?
Doch, in der Tat. Also das funktioniert online wie offline, aber ist natürlich nicht so, man würde wahrscheinlich das nicht verbal machen, weil es ja tiefenpsychologische Kaufmotive sind, um die es geht, sondern man muss es für den Kunden erlebbar machen. Das heißt, das kann im klassischen stationären Buchhandel eine unterschiedliche Regalgestaltung sein. Das kann aber ein weiteres Orientierungssystem im Online-Shop sein. Das heißt, man hat natürlich die Bestseller, man hat natürlich die bekannten und gewohnten und einstudierten Kategorien. Das kann aber darüber hinaus auch ein Lesemotiv sein, was besonders gefeatured wird. Und es wird besonders dann interessant, wenn man diese Lesemotive auch mit Marktdaten verkauft, dass man also einem bestimmten Lesemotiv sagen kann, das sind die 10, 20, 100 bestverkauften Titel. Und das kann man wunderbar auf einer Website ausspielen. Und diese Daten werden wir dem Buchhandel auch zur Verfügung stellen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Habt ihr da schon erste Kunden oder seid ihr da in Gesprächen oder was ist da der aktuelle Status quo?
Der Status quo ist, dass diese Lesemotive noch ganz neu sind. Die haben wir jetzt gerade zur virtuellen Frankfurter Buchmesse begonnen, der Branche vorzustellen. Und wir sind dabei, alle 2,5 Millionen Titel im VLB mit Lesemotiven auszustatten. Das wird so ein iterativer Prozess sein, denn künstliche Intelligenz wird hier immer klüger, die lernt ja, das ist das Ziel der Übung. Das heißt, wir werden diese Ergebnisse dieses ersten Wurfs Verlagen zur Verfügung stellen, um Feedback von den Verlagen zu bekommen, wie gut unser Algorithmus ist. Dann werden wir den Algorithmus lernen lassen und wenn wir eine hinreichende Sicherheit haben, dass unsere Ergebnisse zutreffend sind, dann werden wir das im VLB hinterlegen und auch an die Buchhändler ausspielen. Das ist so für Mitte nächsten Jahres geplant.
Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Inwiefern, was glaubst du, haben sich die Herausforderungen über die Jahre geändert und vor welchen Aufgaben steht die Branche heute im Vergleich zu damals?
Ja, ganz generell gesagt fallen mir da spontan drei Schlagworte ein. Das ist zum einen der Medienwandel bzw. die Digitalisierung, das ist die Konzentration in der Branche und auch die Globalisierung der Branche. Medienwandel und Digitalisierung sind so ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe. Vor 10 Jahren haben wir alle noch darüber gesprochen, dass das E-Book das gedruckte Buch ersetzen wird und dass 2020 nichts mehr so sein wird wie 500 Jahre zuvor. Das ist ja nun nicht ganz so eingetreten und das E-Book hat mittlerweile seinen festen Platz im Markt, aber einen relativ kleinen Platz im Markt. Was aber deutlich vorangeschritten ist, ist die Digitalisierung aller Prozesse. Das betrifft die Herstellungsprozesse in Verlagen, das betrifft die ganze Kommunikation und Interaktion zwischen Verlagen und Buchhandlungen, das betrifft aber auch die Kommunikation zum Endkunden hin, sei es durch die Buchhandlung oder durch den Verlag. Und das ist ein Prozess, da würde ich sagen, stehen wir gerade am Anfang. Der wird durch die aktuelle Corona-Pandemie natürlich noch befeuert und vorangetrieben. Aber selbst ohne Corona wäre das ein Prozess gewesen, der vielleicht 2, 3 Jahre länger gebraucht hätte. Aber der wird den Verkauf und die Vermarktung von Büchern grundlegend verändern. Da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Da gibt es verschiedene Beispiele und Aspekte dazu. Aber wenn man von den Megatrends mal spricht, ist der zweite mit Sicherheit die Konzentration. Da ist uns allen ja noch ganz frischen Erinnerungen die Meldung von letzter Woche, dass Thalia Meyersche mit Osiander kooperiert. Wir sehen mit weniger großen Headlines, dass die großen Verlagsgruppen immer mehr andere Verlage aufkaufen. Und das wird das, nennen wir es einfach mal beim Namen, wird das Machtgefüge in der Branche erheblich verändern. Und das ist ein Trend, den sehen wir nicht nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Markt, den sehen wir auch international, dass die großen Verlagsgruppen immer größer werden, dass die großen Händler immer größer werden, dass die großen Online-Händler immer mehr Marktanteile bekommen. Und das hat Auswirkungen auf die gesamte Branche. Wie diese Auswirkungen aussehen werden, das ist schwer abzuschätzen. mal davon ausgehen, dass die Diversität, die Heterogenität der Branche abnimmt, dass die Angebote ein bisschen einfacher werden oder ein bisschen gestreamlined werden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass im Longtail das Angebot enorm zunimmt. Das Publizieren von Büchern und auch der Vertrieb von Büchern, vor allem von E-Books, ist deutlich einfacher geworden. Und es steht niemandem etwas im Wege, heute sein oder ihr eigenes Buch zu publizieren und an Endkunden zu vertreiben. Und gerade im Self-Publishing-Bereich sehen wir eine Explosion der Titelzahl, was wiederum für die Diversität der Buchbranche spricht. Schwierig wird es in diesem Konzentrationsprozess meiner Ansicht nach vor allem für die mittelständischen Unternehmen, also diejenigen, die ein allgemeines, breites Sortiment bedienen. Das betrifft Verlage genauso wie Buchhandlungen, aber nicht unbedingt in der Nische sich befinden. Ich glaube, die Nische wird es immer weiterhin geben, aber so im allgemeinen Sortiment wird es schon einen Trend zu großen Unternehmen geben. Ja. Und das spielt natürlich auch in den dritten Aspekt mit rein, die Globalisierung. Das sehen wir weniger auf Handelsseite. Da sind die Märkte noch relativ national organisiert. Aber im Verlagsbereich geht der Trend ganz hin zu globalen, weltumspannenden Verlagsunternehmen. Und so ein Aspekt, den ich mir beispielhaft nennen möchte, ist das Buch von Michelle Obama, Becoming, das weltweit zum selben Veröffentlichungszeitpunkt erschienen ist, in einer Verlagsgruppe, in allen Übersetzungen. Die Globalisierung befördert natürlich auch den Trend zum Bestseller. Wir werden, glaube ich, in Zukunft immer mehr Weltbestseller sehen, was natürlich den Raum für nationale, in Anführungszeichen, Autoren, bitte nicht falsch verstehen, aber die in einem Sprachraum aktiv sind, etwas einengt. Und das kann man durchaus mit Sorge sehen.
Du hast jetzt vorhin gesagt, du kannst später noch ein paar Beispiele nennen. Wollen wir gleich auf die Beispiele eingehen? Du hast jetzt schon ein paar genannt, aber vielleicht fallen dir noch welche ein.
Im Bereich Digitalisierung vor allem. Wenn wir mal die Situation von vor 10 Jahren betrachten, da hat digitale Kommunikation in dem Verlagsmarketing eigentlich keine Rolle gespielt. Der Verlag hatte eine Webseite, das würde ich jetzt nicht unbedingt als digitale Kommunikation bezeichnen. Hatte vielleicht einen Facebook-Account, aber die meisten Verlage hatten das nicht. Und die Verlage haben sich im Wesentlichen darauf verlassen, dass ihre Titel in Medien rezensiert wurden, in Zeitungen, in Zeitschriften, im Fernsehen und haben Printanzeigen geschaltet für ihre Titel. Das war so im Wesentlichen das Marketing und natürlich die gedruckte Verlagsvorschau, um die Neuerscheinungen dem Buchhandel gegenüber zu vermarkten. Und heute sieht der Marketingmix der Verlage völlig anders aus. Da spielen die digitalen Kanäle zum Teil schon die Hauptrolle. Und nach Corona wird das so bleiben und sich sogar noch verstärken. Das sind dann digitale Leseclubs, die von Verlagen, aber vielleicht auch von Privatpersonen betrieben werden. Also ich nenne das Beispiel Andrea Petkovic, die ihren Racket Book Club betreibt, mit durchaus anzuerkennendem Erfolg. Das sind Social-Media-Aktivitäten von Verlagen und wir haben es jetzt auch bei der virtuellen Frankfurter Buchmesse gesehen, dass Verlage eigene digitale Buchmessen veranstalten, um ihren Lesern näher zu kommen. Und das ist in der digitalen Welt auf der einen Seite natürlich schwieriger, weil die Konkurrenz viel größer ist und die Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite natürlich viel einfacher, weil man mit relativ begrenzten Mitteln eine bundesweite, deutschsprachige oder sogar eine weltweite Zielgruppe erreichen kann.
Wenn wir jetzt nochmal konkret werden, was würdest du sagen, welche Painpoints beobachtest du in Verlagen, beim Buchhandel und bei Messen am stärksten? Die Buchbranche ist ja nicht gerade dafür bekannt, die Ermittlung der Painpoints als Lösungs- und Entwicklungsstrategie zu betrachten. Was beobachtest du genau aus deiner Warte?
Painpoints ist sicherlich die Tradition in der Buchbranche. Die Buchbranche ist, man kann so sagen, 500 Jahre alt. Da hat sich natürlich viel getan in den 500 Jahren. Aber wir leben noch mit sehr tradierten Prozessen und mit sehr viel Gewohnheit. Und Digitalisierung ist insgesamt in der Buchbranche im Vergleich zu anderen Branchen relativ wenig ausgeprägt. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Bestellungen sind heute doch schon vollkommen elektronisch und man kann doch Bücher wunderbar online kaufen. Ja, das stimmt. Aber viele von den Prozessen, die extrem viel Geld kosten in der Abwicklung, funktionieren noch so wie vor 30 Jahren. Also ich nehme mal ein Beispiel, das sind die Remissionen. Das heißt, dass die Möglichkeit, dass der Buchhändler ein Buch, das er in einem gewissen Zeitraum nicht verkauft, an den Verlag zurückgibt und sein Geld zurückerstattet bekommt. Das ist ein sehr wichtiges Instrument in der Buchbranche. Da gibt es überhaupt keine Standardisierung. Jeder Verlag handhabt Remissionen anders. Meistens muss eine Remission noch mit dem Vertreter persönlich und individuell geklärt werden. Und das sind Prozesskosten, die damit verbunden sind. Die gehen die sind enorm. Und es ist nur schwer möglich, diese tradierten Prozesse zu verändern. Wir sehen das auch mit einem unserer neuesten Projekte. Das nennt sich VLB TIX. TIX steht für Title Information Exchange und ist ein Titelinformationssystem, was perspektivisch die gedruckte Verlagsvorschau ablösen soll. Und gerade im Bereich der Verlagsvorschauen ist es augenfällig. Es ist so, dass jeder Verlag nach wie vor zweimal oder vielleicht sogar drei oder viermal im Jahr eine gedruckte Vorschau auflegt und die an alle Buchhändler in der Republik verschickt und an Journalisten, an die Presse und so weiter. Das sind teilweise Auflagenhöhen für die gedruckten Vorschauen von 80.000, die dann in der ganzen Republik verschickt werden. Und wenn man mal in der Einkaufszeit, also Frühjahr und Herbst, in eine Buchhandlung geht, da stapeln sich diese gedruckten Vorschauen meterhoch. Und die sind natürlich vollkommen ineffizient. Die werden händisch durchgearbeitet und dann wird irgendwie aus einer Bestellung aufgenommen. Da kommt der Vertreter noch dazu. Da geht man so eine gedruckte Vorschau gemeinsam durch und der Vertreter tippt dann ab, was der Buchhändler haben will. Also ein fürchterlicher Prozess, ganz abgesehen davon, dass die Vorschau, sobald sie gedruckt ist, natürlich schon veraltet ist. Ja, bis sie beim Buchhändler ist, hat sich der Preis geändert oder das Cover hat sich geändert oder der Titel heißt jetzt anders oder jegliche Spielart ist da gang und gäbe. Und wir haben die Aufgabe übernommen, daraus eine Internetplattform zu bauen, die alle Informationen zu Novitäten bündelt, in digitale Kataloge überführt und diese Informationen dem Buchhändler elektronisch zur Verfügung stellt. Und der Buchhändler kann dort entweder nach Verlag, aber auch nach Warengruppe oder nach Thema oder nach Autor suchen, kann dort elektronisch seine Dispo-Listen erstellen, kann die dem Verlag übersenden, kann die mit seinem Vertreter besprechen, an das Vertretersystem überspielen. Das ist ein komplett integrierter Prozess. Ich will gar nicht sagen, dass es schon perfekt funktioniert, aber es ist ein deutlicher Fortschritt und ein deutliches Mehr an Effizienz. Aber es dauert unheimlich lange, diesen Umgang mit der gedruckten Verlagsvorschau durch ein digitales System zu ersetzen. Und wir sehen da viele, viele Widerstände im Buchhandel. Ungünstigerweise muss man sagen, dass das je nach Größenklasse der Buchhandlung sehr unterschiedlich ist. Also die großen Ketten haben komplett auf VLB TIX umgestellt. Und je kleiner die Buchhandlung ist, desto geringer ist auch die Nutzung von einem System wie VLB TIX. Das heißt, gerade die kleineren Buchhandlungen tun sich sehr schwer, die Vorteile, die digitale Plattformen wie VLB TIX mit sich bringen, auch wirklich zu nutzen und in die Praxis umzusetzen.
Okay, fallen dir noch andere Painpoints ein bei Messen zum Beispiel? Wir sind jetzt auf Verlage und den Buchhandel eingegangen.
Painpoint würde ich es nicht nennen. Also es gibt einen aktuellen, sehr, sehr gravierenden Painpoint, das heißt Corona, der praktisch jeder Messe die Geschäftsgrundlage entzogen hat. Und unsere Schwestergesellschaft ist ja auch die Frankfurter Buchmesse. Von daher durften wir es ja gerade erleben, wie das funktioniert. Und man kann ganz offen sagen, dass dieses alte Sprichwort, von dem ich gar nicht weiß, von dem es eigentlich stammt, dass Offline-Dollars Online-Pennies sind, auch für Messen gilt. Digitale Messekonzepte sind vollkommen unerprobt und absolut neu. Man tut sich sehr schwer, die Effizienz und auch die Reichweiten und die Wirksamkeit von digitalen Angeboten einzuschätzen. Und dementsprechend ist auch berechtigterweise kaum ein Verlag bereit, da ein signifikantes Budget für einzusetzen. Und dort, wo man gewohnt ist, für einen Messestand einen gewissen Quadratmeterpreis zu zahlen, tut man sich sehr schwer, ein digitales Angebot entsprechend zu bepreisen oder auch zu bezahlen. Und das entzieht einer Messe natürlich irgendwo das Geschäftsmodell. Und insgesamt kann man sagen, dass die Digitalisierung natürlich auch nicht an Messen vorbeigeht, die gestaltet sich nur etwas anders. Also natürlich müssen Messen ihre digitalen Angebote ausweiten, weil selbst zur Frankfurter Buchmesse kommt nicht jedes weltweite Branchenmitglied. Aber gerade in einer Welt, die sich immer stärker digitalisiert, sehen wir auch einen zunehmenden Drang, das Physische auch auszuleben und sich auch wirklich mal nicht nur in Zoom oder Teams oder per Skype zu treffen, sondern sich auch persönlich mal die Hand zu schütteln. Auch das fällt dieses Jahr bekanntermaßen flach. Hände schütteln sollte man im Moment nicht. Aber in einer Zeit nach Corona wird das, glaube ich, sogar wieder zunehmen. Und das sehen wir auch bei der Frankfurter Buchmesse, die sich ja auch neben dem ganz wichtigen Strang des Business-to-Business-Austausches so auch zu einem großen Lesefest entwickelt hat, was sich zunehmender Beliebtheit erfreut.
Aber oftmals ist ja so eine Krise schon ein Zeitpunkt, wo man nochmal einen Schritt zurücktritt und das Big Picture betrachtet. Also mal Uhren auf Null gesetzt. Fällt dir was ein, was man bei den Messen zukünftig optimieren könnte? Also zum Beispiel, ist das klassische Standmodell jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss? Seid ihr da schon in Besprechung, was man zukünftig anders machen könnte?
Nicht unbedingt anders, sondern ergänzend. Also das klassische Standmodell hat Bestand. Verlage sind in gewisser Weise darauf angewiesen, weil ihre Autoren darauf großen Wert legen. Also wenn man in der Halle 3.1 war, wenn Fitzek Bücher signiert hat, der weiß, wovon ich spreche, da sind die Schlangen vor dem Signierstand hunderte von Metern lang und das den ganzen Tag über. Und das ist ein großer Bedarf, Autoren und Bücher persönlich zu erleben und zu sehen und mal anzuschauen. Von daher, glaube ich, hat sich das klassische Standmodell mitnichten überlebt. Im Gegenteil, das ist wichtiger denn je. Aber eine Messe ist natürlich auch immer eine begrenzte Angelegenheit. Ja. Man fragt sich natürlich zweimal, ob man aus Hamburg oder aus München nach Frankfurt kommt, um Fitzek jetzt mal live zu sehen. Und deshalb müssen diese analogen Angebote, diese Offline-Angebote ergänzt werden durch digitale Angebote. Und Gleiches gilt natürlich auch im B2B-Bereich. Die Frankfurter Buchmesse ist der wichtigste Handelsplatz weltweit für Lizenzen und Rechte. Da ist der persönliche Austausch natürlich extrem wichtig. Aber auch kleinere Rechte kann man sich durchaus vorstellen, online zu handeln. Und diese Meetings eben nicht in halbstündigen persönlichen Terminen, sondern vielleicht in der Online-Option zu handeln.
Ja, Corona hat ja auch nochmal, wir haben es schon angerissen, ganz besonders die digitalen Defizite der Buchbranche offengelegt und zutage gebracht. Wie hast du denn so vor allem in den Anfängen von Corona die Buchbranche wahrgenommen und was hast du für Unterschiede festmachen können?
Das ist eine Frage, die kann man so generell, glaube ich, gar nicht beantworten. Also wenn ich es mal generell charakterisieren sollte, dann würde ich den Anfangszustand als Panik bezeichnen. Und die Panik war ja durchaus gerechtfertigt. Und es gibt einige Player, die haben sich sehr gut und sehr schnell darauf eingestellt. Es gibt aber auch durchaus Teile der Buchbranche, und ich sage bewusst auch nur Teile der Buchbranche, die sich es vor Corona so ein bisschen in ihrer Komfortzone bequem gemacht haben. Komfortzone ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort dafür, aber die haben so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt und haben sich mit der Situation arrangiert, dass es mit Amazon einen Branchenprimus gibt im Onlinehandel, mit dem man sich irgendwie arrangiert, mit dem haben sich die Verlage auch arrangiert, auch wenn er schwierig im Umgang ist. Und man hat das als Fakt hingenommen. Und da hat Corona wirklich einiges bewegt. Im Buchhandel beispielsweise haben die Buchhändler sich auf ihre Kernkompetenz zurückbesonnen und haben dann aufgehört, nur noch über Kaffeeecken zu sprechen oder die einzurichten, sondern haben sich mal überlegt, was heißt eigentlich Kundennähe? Und Kundennähe heißt, dass ein Leser bei der Buchhandlung die Ecke per WhatsApp bestellen kann, dass er anrufen kann. Als die Buchhandlungen geschlossen haben, haben viele Buchhandlungen Abholpunkte eingerichtet bei Bäckereien, in Apotheken. Die haben die Bücher zu Hause vorbeigebracht. Und es war natürlich ein Aufwand für die Buchhandlung, aber das ging relativ unkompliziert. Und die Kunden haben es mit einer hohen Loyalität belohnt. Wie man auch sieht, die Umsätze im Buchhandel steigen Woche für Woche im Vergleich zu Vorjahr. Und dieses Umsatzloch, was Corona gerissen hat, schließt sich ja mehr und mehr zum Jahresende hin. Wir wollen mal hoffen, dass wir keinen neuen Lockdown bekommen. Und dann sieht das im Jahresrückblick gar nicht so schlimm aus. Und das liegt wirklich daran, dass Buchhändler sich die Mühe gemacht haben, auf ihre Kunden stärker zu hören, auf die Kunden zuzugehen. Das hätte man vielleicht auch schon früher machen können und hätte möglicherweise weniger Marktanteile an Amazon verlieren können. Und bei Verlagen ist es genauso. Denen fehlt natürlich die Sichtbarkeit bei Messen, bei Lesungen, auch in den Buchhandlungen während des Lockdowns. Und die haben extrem viel gemacht, um die Sichtbarkeit herzustellen. Und das sind gerade diese Investitionen in digitales Marketing, in digitale Kommunikation, die ich gerade angesprochen habe, dass es jetzt eine Vielzahl von Initiativen gibt, digitale Lesungen und digitalen Signierstunden und Ähnlichem, mit dem die Verlage versuchen, ihre Leser direkt an den Verlag oder auch an den Autor zu binden.
Fällt dir da ein Verlag ein, der besonders hervorsticht?
Ich habe gerade gelesen, dass Lübbe da wohl eine sehr erfolgreiche Messeveranstaltung gemacht hat oder eine Reihe von Messeveranstaltungen mit, ich meine, es waren 10 Millionen Kontakten in Social Media. Die haben eine ganze Reihe von Endkunden-Events im Netz gemacht, unterschiedlichste Formate. Das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Das wäre so ein Beispiel dafür.
Erfolgreiche Startups im Bereich Buch sind in Deutschland ja eher selten. Und wenn, dann kommen sie nicht von Gründern, die aus der Buchbranche selbst stammen, leider. Wie erklärst du dir das denn? Es gibt ja zum Beispiel auch den schwedischen Bonnier Verlag, der BookBeat gegründet hat. Und dieses Startup ging sehr wohl aus dem alteingesessenen Verlag hervor. Das ist aber, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in Deutschland eher nicht so der Fall. Wieso ist das so?
Ja, vor der Erklärung kommt der Widerspruch. Wir haben eine ganze Reihe von erfolgreichen Startups in der Buchbranche, die auch aus der Buchbranche kommen. Das sind all die Neueröffnungen als Buchläden oder auch die vielen kleinen Verlage, die aus der Erde sprießen, die man eigentlich auch als Startups bezeichnen muss und die das sehr erfolgreich machen, die sehr erfolgreich nischen und spezielle Kundenbedürfnisse erfüllen. Aber es ist natürlich, da muss ich dir wiederum recht geben, das sind keine Startups im klassischen Sinne, das heißt Tech-Startups, die neue Kundenbedürfnisse befriedigen oder neue Technologien einsetzen. Dass diese Tech-Startups eher nicht aus der Buchbranche kommen, finde ich, liegt eher in der Natur der Sache. Denn zu einem Tech-Startup gehört oder zu einer Innovation, zu einer echten Innovation, gehört ja immer auch die Disruption. Man muss mit Bestehenden brechen und etwas Neues bieten. Und das ist mit einer Außenperspektive viel einfacher, als wenn man schon 5, 10 oder 20 Jahre in der Buchbranche tätig ist und mit all diesen tradierten Prozessen und Gewohnheiten zu tun hat. Ich sehe das auch, ich bin selbst bei Content Shift, das ist ein Startup-Wettbewerb des Börsenvereins, in der Jury. Das sind junge und ältere Menschen, die sich einen Dreck darum scheren, was die Buchbranche denn bisher so gemacht hat. Die haben eine Idee, wie sie es anders machen wollen und setzen es einfach um. Und mit freiem Blick und freien Gedanken bewerkstelligt sich das viel, viel einfacher.
Aber wie erklärst du es dir zum Beispiel, dass es dieses Beispiel vom Bonnier Verlag gibt? Das ist ja eigentlich eher dann kontraintuitiv, oder?
Eigentlich schon, aber es spricht natürlich für Bonnier, dass sie das tun. Aber ich, ohne jetzt BookBeat im Detail zu kennen, würde ich immer vermuten, dass es nicht aus dem operativen Verlagsgeschäft kommt, dieses Startup, sondern möglicherweise von einer speziellen Einheit, von Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, gegründet wurde oder initiiert wurde. Und das heißt, wenn man sich Amazon anschaut, Amazon wurde nicht von einem Buchhändler gegründet, sondern von einem Investmentbanker. Und ich glaube einfach, es braucht eine gewisse Ferne zur Branche, um innovativ und disruptiv zu sein.
Ja, genau. BookBeat ist in der Tat ein eigenständiges Startup, das aber eben aus dem Bonnier Verlag hervorgegangen ist. Die sind in ihren Entscheidungen komplett autark und das macht natürlich auch den Erfolg aus. Aber was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass es ja scheinbar geht.
Es geht schon, man braucht die Freiräume. Wir haben das bei uns auch festgestellt. Wir haben lange versucht, neue Produkte mit der bestehenden Mannschaft, mit der bestehenden Struktur in den Markt zu bringen und waren da nur teilweise erfolgreich mit. Und das wurde erst dann möglich, als wir innerhalb von MVB einen eigenen Geschäftsbereich gegründet haben. Der nannte sich MVB Labs, nennt er sich immer noch. Und das ist eine Truppe, die haben nichts anderes zu tun, als sich neue Geschäftsmodelle auszudenken, die zu planen und auch zur Marktreife zu führen. Und aus MVB Labs ist auch VLB TIX entstanden, die digitale Vermarktungsplattform. Das wäre aus der bestehenden Struktur des VLB oder anderer Plattformen, die wir haben, nur sehr schwer möglich gewesen, weil in gewissen Teilen kannibalisieren sich die Produkte auch ein wenig. Und da muss man auch in diesen Konflikt gehen, dass man sagt, hey, wir haben eine neue Idee und ein neues Geschäft und wir wollen es unbedingt umsetzen und wir scheren uns nicht großartig darum, was mit dem bestehenden Geschäft passiert. Und mit dieser Schere im Kopf muss man ein bisschen umgehen können und man muss die passenden Strukturen dafür schaffen. Und wenn du sagst, dass die Gründer von BookBeat oder die Manager von BookBeat da relativ unabhängig sind von dem klassischen Verlagsgeschäft, bestärkt das diese These auch.
Ja, auch der Ansatz, dass man scheitern darf, das vermisse ich in der Buchbranche extrem, weil nur so kann etwas neu gedacht und ausprobiert werden. Statistisch gesehen ist nur 1 von 10 Startups am Ende wirklich erfolgreich und die Kultur, die es dafür braucht, um wirklich auch flexibel zu bleiben, dass man auch Fehler machen darf, ja, das vermisse ich nicht nur in der Buchbranche, sondern in Deutschland generell. Wie siehst du das?
Ich teile deine Meinung zu 100% und das ist auch ein ganz wesentlicher Treiber für Innovation. Ich nenne das mal positive Fehlertoleranz. Ich würde versuchen, mal ein bisschen einzugrenzen. Also die Buchbranche ist, wie gesagt, so ungefähr 500 Jahre alt und das Produkt Buch konnte über 500 Jahre perfektioniert werden und ist heute ein ziemlich cooles Produkt, was mehr oder weniger perfekt ist. Ein Leser weiß genau, was er bei seinem Buchhändler bestellt und der Buchhändler weiß genau, was er von dem Verlag bekommt. Und da ist mal ein Rechtschreibfehler in dem Buch oder ein Satzfehler drin. Aber ansonsten ist es ein perfektes Produkt. Und das ist die Erwartungshaltung von jedem Branchenteilnehmer. Ich kann mich zu 100% darauf verlassen, dass das, was ich bekomme, perfekt ist. Aber so funktioniert Innovation nicht. Innovation heißt, dass man mit Minimum Viable Products arbeitet, dass man experimentiert, dass man 3 Schritte nach vorne und 2 zurück macht, dass mal was nicht funktioniert. Und wir haben das beispielsweise gesehen, als wir vor, es müssten so 10 Jahre gewesen sein, haben wir ein Lesegerät eingeführt, den Liro. Das war noch mehrere Jahre vor dem Tolino. Und das war halt ein elektronisches Produkt. Und jeder Elektronikhändler weiß, dass es ein Konzept des Dead on Arrival gibt. Das heißt, das Produkt kommt defekt an. Ja, da gibt es immer einen gewissen Prozentsatz an Produkten, bei denen ist es der Fall. In der Elektronikbranche, im Elektronikhandel ist es ein bekanntes Phänomen. Der Händler nimmt das Produkt zurück, schickt es an den Hersteller, kriegt sein Geld zurück, überhaupt kein Problem. In der Buchbranche hatten wir dieses Phänomen auch. Also ein Teil dieser Lesegeräte hat nicht funktioniert. Und es war ein riesen Aufschrei, weil der Buchhändler die Erwartungshaltung hat, er bestellt ein Produkt und das Produkt kommt genauso an, wie er das bestellt hat. Und so funktioniert Innovation nicht. Das heißt, das betrifft Verlage genauso wie Buchhandlung. Es macht da keinen großen Unterschied. Das sehen wir im Moment auch bei VLB TIX, unserer digitalen Plattform. Das ist ein vollkommen neues Arbeiten. Und niemand konnte vor dem Start dieses Projektes sagen, was er eigentlich genau haben will. Wie soll das genau funktionieren? Welcher Button muss wo sein und wie löse ich eigentlich eine Bestellung aus? Aber jeder erwartet, dass es genauso ist, wie er oder sie das jetzt mal gerade so vermutet. Und häufig gehen die Erwartungen auseinander. Das heißt, das ist so ein Prozess des Experimentierens und sich Herantastens. Und da fehlt in der Buchbranche so ein bisschen der Langmut und auch der Mut zur Imperfektion, weil das in den anderen Bereichen, also im gedruckten Buch, im Auslieferung und so, einfach nicht der Fall ist. Und es würde der Innovationsfähigkeit der Branche deutlich helfen, wenn hier ein bisschen mehr Mut zur Lücke herrschen würde.
Perfekter Übergang zu meiner nächsten Frage. Wie können wir denn dafür sorgen, dass die Branche innovativer wird?
Ja, es ist eben diese positive Fehlertoleranz und auch der Mut zu experimentieren. Es hilft halt nichts, wenn ich als Buchhändler sage, ich habe jetzt 50 Jahre mit meiner gedruckten Verlagsvorschau gearbeitet. Ich möchte auch den Rest meines Berufslebens damit arbeiten und lasse mich einfach nicht auf neue Dinge ein. Das sehen wir auf Verlags- wie auf Buchhandelsseite, diese Haltung. Die ist nicht allgemeingültig. Viele Verlage, viele Buchhandlungen, die sich gerne auf neue Dinge einlassen und das auch positiv unterstützen. Es gibt andere, die jedes kleinste Manko, auch vielleicht nur persönlich empfundene Manko, als Riesenmakel darstellen und den Einsatz einfach verweigern. Und mit einer gemeinsamen Vision, dass man mit einem ko-kreativen Arbeiten da weiterkommt, dass man also eher Input gibt, was möchte ich denn verbessern, was möchte ich verändern, wie sollte es sein, sich mal drauf einlässt, damit ein bisschen rumzuspielen, da würde die Buchbranche deutlich von profitieren, würde sie deutlich innovativer werden.
Was tut denn aktuell der Börsenverein alles dafür, damit die Buchbranche innovativer wird? Und welche Erfolge habt ihr bislang zu verzeichnen?
Eine ganze Menge tut der Börsenverein und der wird nach der Corona-Krise, glaube ich, noch sehr viel mehr tun. Also da ist zu nennen zum Beispiel die IG Pro und IG Digital. IG steht für Interessensgemeinschaft. Das sind Arbeitsgruppen innerhalb des Börsenvereins. Die IG Pro beschäftigt sich mit Prozessen, Rationalisierung und Organisation. Und die schaut zu, dass das Arbeiten in der Branche effizienter wird und stellt dann immer wieder Vorschläge zur Diskussion, wie zum Beispiel zum Thema Remissionswesen, die der Branche deutlich weiterhelfen. Die IG Digital beschäftigt sich mit digitalen Themen, betreut auch die Standards zum Teil oder gestaltet die Standards mit, wie zum Beispiel Warengruppensystematik oder Themaklassifikation oder Ähnliches. Und zusätzlich betreibt der Börsenverein auch das Projekt oder das Programm Content Shift. Das ist ein Accelerator, das ist ein Programm, bei dem sich Startups bewerben können aus verschiedensten Medienbereichen, die dann einen fast einjährigen Prozess durchlaufen, wo die Ideen von erfahrenen Managern aus der Buchbranche und anderen Branchen bewertet werden, wo es Coaching gibt, wo die Ideen weiterentwickelt werden, wo über Geschäftsmodelle diskutiert wird. Und jedes Jahr zur Frankfurter Buchmesse wird dann ein Sieger gekürt. Das ist ein Startup des Jahres und auch mit gutem Erfolg. Also letztes Jahr hat zum Beispiel unser Partner Qualifiction, die im Bereich künstliche Intelligenz und Erkennung von Texten unterwegs sind, das Programm Content Shift gewonnen, wurde als Startup des Jahres. Und jetzt arbeiten sie mit uns zusammen an einem der wichtigsten Projekte der Buchbranche, nicht den Lesemotiven, die ich vorhin erläutert habe. Und da sieht man schon, dass ein solches Programm durchaus dazu beitragen kann, dass Startups mehr Sichtbarkeit bekommen, dass auch Ideen sichtbarer werden und neue technologische Ansätze sichtbarer werden. Und das Qualifiction nur ein Beispiel. Dieses Jahr hat ein Unternehmen namens SciFlow Content Shift gewonnen, die das wissenschaftliche Publizieren, ich will nicht sagen revolutionieren, aber die Zusammenarbeit zwischen Studierenden, ihren Professoren deutlich vereinfachen und dort Universitäten in die Lage versetzen, den Publikationsprozess deutlich zu verbessern.
Wenn du jetzt sagst Accelerator, das heißt, ihr unterstützt sie wahrscheinlich nicht nur mit Know-how, sondern auch finanziell. Welche Beträge, in welcher Höhe stellt ihr denn da zur Verfügung? Weil wenn ich jetzt an so Accelerator aus Fintech und so denke, das sind ja immense Beträge, die da von VCs aufgebracht werden. Die kann ja wahrscheinlich der Börsenverein gar nicht stemmen.
Nein, also die finanzielle Komponente ist relativ begrenzt. Der Gewinner bekommt einen Scheck über 10.000 Euro überreicht. Das ist natürlich nichts im Sinne von Venture Capital. Aber wir arbeiten mit der Europäischen Union zusammen, mit der Europäischen Kommission vielmehr, zusammen, um dieses Programm auszubauen und auch VCs mit reinzunehmen, sodass die, die Startups nicht nur Sichtbarkeit und Förderung bekommen, sondern auch Zugriff auf ein Netzwerk von Finanzinvestoren bekommen und sich dann auch entsprechend kapitalisieren können. Das wäre die nächste Ausbaustufe.
Ah, okay, interessant. Und jetzt abschließend, wie sieht die Buchbranche deiner Meinung nach im Jahr 2050 aus?
Schön.
Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ronald, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war super interessant, in die Insights vom Börsenverein einzutauchen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Book of Future-Folge. So schnell kann's gehen. Wie immer freuen wir uns, jetzt kommt mein Standardspruch, diejenigen, die den Podcast öfter hören, wissen es schon und haben im besten Falle auch schon ihre To-Do erledigt. Also, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und den Podcast im besten Falle sogar noch abonniert. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.